Er war extrem vielseitig, nahm jede nur erdenkliche Rolle ein und war trotzdem nie beliebig. Denn Ruud Gullit konnte und wollte mehr als einfach nur erfolgreich zu kicken. Er war einer der besten Fußballer seiner Zeit, Europameister, Europacup-Sieger und zugleich jemand, der diese Größe nutzte, um Haltung zu zeigen. Und sich Freiheiten nahm, weil er wusste, wofür.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroos, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dezember 1987 in Paris. Es ist einer dieser Abende, an denen der Fußball sich selbst feiert. In einem Saal voller dunkler Anzüge und Blitzlichter. Hier hat sich das Who is Who der europäischen Fußballszene versammelt, um Europas besten Fußballer zu ehren. So wie jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, wird der Ballon d'Or verliehen, der goldene Ball, die Trophäe, die für Ruhm steht, aber auch für Dominanz und für das Gefühl, ganz oben angekommen zu sein. Und ganz oben auf der Bühne steht in diesem Jahr Ruud Gullit, 25 Jahre alt, Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft. Im Sommer von der PSV Eindhoven zur AC Milan gewechselt, wo er gerade beginnt, seinen Ruf als komplettester Spieler seiner Zeit auf höchstem Niveau zu bestätigen. Seine größten Erfolge liegen zu diesem Zeitpunkt noch vor ihm, aber Ruud Gullit ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein Spieler mit herausragenden Zahlen. Und das wird in diesem Moment, in seiner Dankesrede, nachdem er den Ballon d'Or in die Hand gedrückt bekommt, nochmal deutlich. Wir kennen sie alle, die bei solchen Ehrungen floskelhaft runtergespulten Dankessätze an den Verein, an die Mitspieler, der obligatorische Gruß an Mama und Papa, vielleicht gibt's noch einen Hinweis auf Talent, Disziplin, harte Arbeit, aber nicht heute Abend. Ruud Gullit nutzt diesen Moment anders. Er nimmt den Ballon d'Or entgegen und widmet ihm, nein, keinem fußballerischen Vorbild, sondern einem ganz anderen Idol. Nelson Mandela, dem südafrikanischen Freiheitskämpfer, dem Mann, der zu diesem Zeitpunkt seit über 25 Jahren im Gefängnis sitzt. Ein Mann, dessen Name auf einer Fußballbühne eigentlich nichts zu suchen hat. Gullit widmet ihm seinen Preis, nicht als Provokation oder Geste für billigen Applaus, sondern aus Haltung und ehrlicher Überzeugung. Das erklärt er später in der Dan Nichols Show.
In den 80er Jahren gab es in den Niederlanden ein starkes Bewusstsein für die eigene Verantwortung in Südafrika. Viele unterstützten den ANC. Auch mich prägte diese Zeit unter anderem durch Reggae-Musik, die vom Kampf für eine gerechte Sache erzählte.
1987 ist Mandela noch kein Held. Ein mögliches Ende der grausamen Apartheid-Politik in Südafrika auch noch nicht absehbar. Viele Sportler halten sich damals aus politischen Themen lieber raus. Oder vielleicht wissen sie auch gar nichts über Mandela.
Als ich nach Italien kam und den Ballon d'Or gewann und ihn Nelson Mandela widmete, wussten viele dort zunächst gar nicht, wer Mandela überhaupt war. Für viele war das der erste Moment, in dem im Fußball darüber gesprochen wurde. Für mich war das keine Politik, sondern ein soziales Problem.
Und auf das will er aufmerksam machen. Schon hier wird deutlich, Ruud Gullit benutzt den Fußball nicht, um sich zu inszenieren. Er nimmt ernst, welche Bühne dieses Spiel ihm gibt und er nutzt sie für etwas, das ihm wichtiger ist als sein eigener Status. Dieser Moment erklärt den Menschen Ruud Gullit, aber auch den Fußballer, besser als jede Statistik und auch, warum er sich nie auf eine Position festlegen ließ, warum er diese Freiheit auf dem Platz nicht nur suchte, sondern einforderte. Denn wer sich erlaubt, den größten individuellen Moment seiner Karriere politisch zu nutzen, der hat vorher gelernt, unabhängig zu denken. Und wer unabhängig denkt, spielt auch unabhängig und begnügt sich nicht damit, einfach nur der Beste zu sein, sondern er will mehr bedeuten. Und diese Unabhängigkeit prägt auch Ruud Gullits Spiel. Wenn heute Experten über ihn sprechen, dann fällt oft der Begriff Vielseitigkeit. Der trifft als Attribut auch zu, greift aber trotzdem etwas kurz, denn Vielseitigkeit beschreibt in erster Linie ja, was jemand kann. Bei Ruud Gullit geht es aber um das Wie und das Warum. Ruud Gullit ist kein Spieler, der sich über eine feste Position definiert. In unterschiedlichen Phasen seiner Karriere hat er außer Torwart eigentlich alles mal gespielt. Erinnert sich auch sein Ex-Trainer Fabio Capello im italienischen Fernsehen.
Gullit spielte auch als Libero. Ursprünglich war er Achter, später Stürmer. Je nach Bedarf Libero. Am besten war er aber, wenn er aus der Tiefe kam. Hinter der Spitze oder als zweite Spitze.
Als Innenverteidiger hat er in einer Phase seiner Karriere auch mal gespielt. Aber wie seine anderen Positionen auch, nicht als Notlösung, sondern auch das schon als prägende Figur. Und selbst das auf hohem Niveau. Gullit denkt Fußball nicht von der Position aus, sondern situativ. Er orientiert sich nicht an Linien auf dem Rasen, sondern an Situationen, an Dynamiken, an Räumen, die entstehen und wieder verschwinden. Wenn er sich fallen lässt, dann nicht, um Verantwortung abzugeben, sondern um sie zu übernehmen. Wenn er nach vorne stößt, dann nicht, weil es sein Auftrag ist, sondern weil er selbst erkannt hat, dass dort gerade etwas entschieden wird. Gullit bewegt sich nicht, weil ein System es verlangt, er bewegt sich, weil das Spiel es fordert. Rollen, die ihn eingrenzen, akzeptiert er nicht. Nicht im Leben, wo er eben mehr als nur der Fußballer sein will und erst recht nicht auf dem Platz. Auch da beansprucht er seine Freiheit, nicht als Luxus, sondern als Voraussetzung, um stark sein zu können. Die Trainer, die mit ihm arbeiten, verstehen das schnell. Schon in seinen Anfängen bei Feyenoord, dann in Eindhoven und dann ab 1987 auch bei Milan. Sein Trainer Arrigo Sacchi presst ihn nicht in ein starres System, sondern gibt ihm Raum, weil er weiß, dass er ihn sinnvoll nutzen wird. Dank seiner seltenen Kombination aus körperlicher Präsenz, technischer Eleganz, Tempo, Übersicht, Durchsetzungsfähigkeit und Timing. Und Sacchi gibt ihm auch noch in anderen Dingen Freiheiten, so zum Beispiel bei der vom Club propagierten Enthaltsamkeit vor wichtigen Spielen, denn Gullit hatte eindeutige Argumente, erzählt der Trainer Jahre später.
Ma vidi parecchi che facevano un segno d'assenso con la testa, però io guardai Gullit.
Alle waren einverstanden, viele nickten. Ich schaute zu Gullit und er sagte trocken: Mit vollen Eiern kann ich nicht laufen.
Io con le palle piene non riesco a correre.
Gullit kann Spiele prägen, ohne sie an sich zu reißen. Er kann führen, ohne permanent im Mittelpunkt zu stehen. Er ordnet sich nicht unter, aber er dominiert auch nicht. Gullit verbindet. Bei Milan und in der niederländischen Nationalmannschaft. In Teams gespickt mit Stars. Weltklasse-Spielern wie Marco van Basten oder Frank Rijkaard. Und Gullit verbindet sie alle. Menschlich, aber auch durch seine Spielweise. Gullit ist wie gesagt vielseitig, verbindet Abwehr und Angriff, Ordnung und Freiheit, Idee und Umsetzung. Wer ihn auf eine Position reduzieren will, verfehlt sein Spiel und wer ihn nur über Tore oder Assists erklären möchte, verkennt seine eigentliche Wirkung, denn Gullit war dort am wichtigsten, wo man ihn spüren musste. Um zu verstehen, warum Gullit Freiheit nicht nur sucht, sondern braucht, müssen wir in seine Kindheit zurückgehen, nach Amsterdam. Hier wird Dil Gullit am 1. September 1962 geboren. Seine Mutter Ria Dil ist Niederländerin. Sein Vater George Gullit stammt aus Suriname, einer ehemaligen niederländischen Kolonie. Gullit ist anders. Seine Hautfarbe ist in der niederländischen Gesellschaft jener Zeit kein neutrales Merkmal. Sein Körperbau dagegen ein Vorteil. Er ist groß, kräftig, schneller als die meisten. Später kommen die charakteristischen Dreadlocks hinzu und mit ihnen Zuschreibungen, Klischees und auch rassistische Vorurteile. Der Athlet, der Kraftspieler, der mit der Frisur, über die die Leute sprechen und ihn auch irgendwann fragen:
Wäschst du deine Haare? Ja, natürlich.
Das erzählt Gullit Jahrzehnte später lachend im Stick to Football Talk. Rückblickend kann er darüber schmunzeln. Am Anfang seiner Karriere gelingt ihm das noch nicht. Schon früh merkt Gullit, wenn er sich diesen Bildern überlässt, dann wird er festgelegt. Also setzt er ihnen bewusst etwas entgegen. Er spielt nicht nur mit Kraft, sondern auch mit Technik. Nicht nur mit Tempo, sondern auch mit Übersicht. Nicht nur mit Wucht, sondern vor allem mit Gefühl. Bewusst, nicht aus Zufall und nicht wegen einer Laune. Auf und neben dem Platz entwickelt er ein Gespür dafür, wann man sich einfügen muss und wann Anpassung den eigenen Kern angreift. Eine wichtige Orientierung bekommt er dabei früh, von jemandem, der den niederländischen Fußball geprägt hat wie kein anderer, Johan Cruyff. Mit dem hat er bei Feyenoord kurz zusammengespielt.
He said to me, really, you are you when the next club you go.
Er sagte zu mir, bei deinem nächsten Verein musst du die anderen Spieler besser machen. Ich meinte, ja, aber ich brauche auch Zeit für mich. Und er sagte, nein, Du musst an die anderen denken. Das schützt auch dich selbst. Du musst sie die ganze Zeit mitführen.
Das ist kein moralischer Appell, sondern eine funktionale Anleitung. Wer andere besser macht, entlastet sich selbst. Wer Verantwortung teilt, schafft sich Raum. Genau dieses Prinzip wird für Hüllit prägend. Es erklärt, warum Hüllit später Haltung zeigt, wo andere schweigen, warum er sich nicht damit begnügt, akzeptiert zu werden, solange er funktioniert, warum er sich einmischt. Nicht laut, nicht aggressiv, aber sehr selbstbewusst. Auch als Fußballer von 1982 bis 85 bei Feyenoord, zwischen 85 und 87 bei Eindhoven, wo er das Team zweimal in Folge zur Meisterschaft schießt. Im Anschluss 5 Jahre bei Milan, später noch bei Sampdoria und beim FC Chelsea. Überall gilt dasselbe Prinzip. Hüllit weiß, wer er ist und dass er nur ganz er selbst sein kann, wenn er sich nicht begrenzen lässt. Nicht im Leben und nicht auf dem Fußballplatz.
Für mich ist Sport ein Vergnügen. Ohne Freude kann ich nicht auf höchstem Niveau spielen. Wenn Fußball nur noch Arbeit wird, ist es besser aufzuhören.
Für Hüllit ist Fußball mehr als Arbeit. Es ist Ausdruck von Freiheit und genau deshalb spielt er ihn so, wie er ihn gespielt hat. Es wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch, dass ein Spieler, der Freiheit braucht, ausgerechnet bei Milan landet, bei einem Club, der Ende der 1980er den Fußball neu ordnen will. Strenger, disziplinierter und in Teilen auch radikaler als alles, was es bis dahin gibt. Präsident ist Silvio Berlusconi und Trainer, der schon angesprochene, Arrigo Sacchi. Sacchi ist ein Mann, bei dem alles hochgradig organisiert zugeht. Er glaubt weniger an Stars als an das Kollektiv, an eine Mannschaft, in der jeder seine Rolle kennt und seine exakte Position. Sacchi achtet penibel auf die Abstände seiner Ketten. Er teilt den Platz in Pressingzonen ein. Er arbeitet akribisch an allen Facetten des Spiels, erzählt Hüllit bei Stick to Football.
Berlusconi wanted to have a team that played attractive football, and we worked so immense hard.
Berlusconi wollte eine Mannschaft, die attraktiv spielt. Dafür haben wir extrem hart gearbeitet an der Physis und vor allem an der Taktik, besonders dann, wenn wir den Ball nicht hatten. Also wir haben Bewegungen immer wieder geübt, sie gestoppt, wenn sie nicht passten. Am Ende funktionierte alles wie eine Maschine, fast jeden Tag eine halbe Stunde lang.
Aber bei aller Ordnungsliebe, Sacchi hat auch ein Auge für Spieler und ihre Bedürfnisse. Und er erkennt schnell, Hüllit ist kein Spieler, den man einengen darf. Aber er ist auch keiner, der das System unterläuft. Also presst Sacchi ihn nicht in eine Rolle, sondern gibt ihm den Raum. Nicht als Privileg, sondern als Verantwortung, damit Hüllit situativ für das Kollektiv handeln kann. Zum Beispiel ins Mittelfeld kippt, wenn dort Kontrolle fehlt, nach vorne stößt, wenn das Spiel zu kippen droht und immer da auftauchen kann, wo etwas entscheidend passiert. Das macht Hüllit wertvoll und Milan so stark wie in der Saison 87-88 im engen Titelkampf mit Napoli und Diego Maradona. Das vorentscheidende Spiel im April 1988 gewinnt Milan dank seiner Präsenz im richtigen Moment und er macht Milan nach 9 langen Jahren erstmals wieder zum Meister und danach auch in Europa zur dominanten Kraft. 1989 gewinnt Milan den Europapokal der Landesmeister im Finale gegen Steaua Bukarest. Goal! 4:0, Hüllit trifft zweimal. Neben ihm steht Marco van Basten, hinter ihm sein Jugendfreund Frank Rijkaard. 3 Niederländer, 3 völlig unterschiedliche Charaktere und ein gemeinsames Prinzip, dass Ordnung und Freiheit sich nicht ausschließen müssen. Und das, was Hüllit unter Sacchi gelernt hat, Verantwortung im System, Freiheit im richtigen Moment, das nimmt er mit zum Nationalteam und auch zur EM 1988. Seit der Europameisterschaft 1980 hatten sich die Niederländer für kein großes Turnier mehr qualifizieren können. Zu oft hatte man Talent, aber keine Ordnung. Doch beim Kontinentalturnier in Deutschland 88 ist es anders. Die Elftal ist nicht um einen Künstler gebaut, sondern um einen Fixpunkt, um ihren Kapitän Hüllit, der die Balance hält, Räume schließt und sie im richtigen Moment öffnet. Die Niederländer spielen nicht unbedingt spektakulär, sondern kontrolliert. Aber erfolgreich und sie gewinnen am Ende sensationell den Titel durch einen 2:0-Sieg im Finale über die Sowjetunion. Der Siegtreffer Volley aus spitzem Winkel von Marco van Basten ist selbst jüngeren Fußballfans sicherlich bekannt. Ein Jahrhunderttor, doch das Spiel kippt vorher nach einem Standard. Da trifft Krüllet per Kopf zum wichtigen 1:0. Der Kapitän legt den Grundstein zum erlösenden ersten Titel in der Geschichte der Niederlande. Europameister, der nächste Gipfel für Krüllet, aber auch der ist keiner, auf dem er sich ausruht, auf dem er stehen bleibt. Wie schon erzählt, er dominiert in Folge mit Milan Europa. Doch die Belastung fordert ihren Tribut. Langsam, aber stetig. In Etappen werden Krüllets Knieprobleme immer größer, immer häufiger und unregelmäßiger muss er pausieren. Und er spürt in seiner Abwesenheit, dass sich das Machtgefüge im Club langsam verschiebt. 1991 verlässt Arrigo Sacchi nach Streitigkeiten mit Silvio Berlusconi über die Transferpolitik und Kaderplanung Milan in Richtung Nationalteam. Sein Nachfolger wird Jugendtrainer Fabio Capello. Als Spieler selbst Nationalspieler, in den 80ern auch schon mal kurz Interimscoach bei Milan. Der steht natürlich unter Erfolgsdruck und ist ohnehin ein Freund klarer Machtverhältnisse und Autorität. Er setzt auf Disziplin und scheut auch Konflikte mit großen Namen nicht.
Im besten Fall sprach er dich mit deinem Nachnamen an. Im schlimmsten Fall wusste er nicht, wer du bist. Und dann warst du eben, hey du.
Das erzählt hier Joe Hart, der englische Nationalkeeper, aus Capellos Zeit beim Nationalteam. Der Erfolg gibt dem Trainer recht, aber für Krüllet wird das bei Milan schnell zum Problem. Denn hier prallen zwei unterschiedliche Prinzipien aufeinander. Freiheit gegen Kontrolle, und Krüllet hat auch aufgrund seiner Verletzung zunehmend in diesem Prinzipienspiel schlechte Karten. Capello entzieht ihm die unter Sacchi noch gewährten Freiheiten. Die Situation spitzt sich zu und es kommt im Dezember 1992 zur offenen Eskalation. Vor einem Ligaspiel bei Udinese Calcio geht Krüllet davon aus, Teil des Kaders zu sein. Er besteigt den Mannschaftsbus. Doch dabei wird er von Capello gestoppt und der teilt ihm vor versammelter Mannschaft mit: Verlass sofort den Bus, du stehst gar nicht im Kader. Krüllet spricht später von einer öffentlichen Demütigung. Er ist so wütend, sagt er, dass er kurz davor war, die Kontrolle zu verlieren. Für ihn ist klar, so kann und will er nicht weitermachen. Das Tischtuch mit Capello ist zerschnitten. Jahre später zeigt Krüllet Verständnis für Capellos Verhalten, aber damals hasst er ihn und wechselt ein paar Monate später beleidigt zu Sampdoria. Hier gewinnt Krüllet noch einmal die Coppa Italia und zieht dann weiter in die Premier League zu Chelsea. Damals noch keine große Nummer im internationalen Fußball, aber genau das, was Krüllet gesucht hat. Anders als in Italien nämlich, nimmt in London kaum einer Notiz von ihm, erzählt er später.
I was used 8 years of not going out of the house, not going to shop because I couldn't. People were all the time, you know, chasing you, things like that.
In Italien wurde ich 8 Jahre lang ständig verfolgt, in London plötzlich nicht mehr. Es fühlte sich an, als hätte ich meine Freiheit zurückbekommen.
For me it was like getting your freedom back.
Und nicht nur im Privatleben, sondern auch fußballerisch. Denn die Premier League ist Mitte der 90er noch das komplette Gegenteil der Serie A. Noch lange nicht die beste Liga der Welt. Weniger hierarchisch auf jeden Fall, vor allem auch weniger taktisch verengt als die Serie A. Also absolut passend zu jemandem, der sich nicht gerne einordnen lässt. Krüllet kommt als Spieler, wird wenig später Spielertrainer. Nicht ganz freiwillig, wie er selbst erzählt.
Sie mussten mich erst überzeugen, vor allem die Fans. Denn ich wusste, dass meine Karriere als Spieler vorbei sein würde. Beides geht nicht.
Krüllet führt die Mannschaft so, wie er auch als Spieler es getan hat. Über Vorleben, Vertrauen und Offenheit. Er schafft seinen Spielern Räume für eigene Ideen und hat damit Erfolg. Chelsea gewinnt unter ihm den FA Cup. Krüllet ist der erste schwarze Trainer, der einen großen Titel im englischen Fußball holt. Ein historischer Moment. Und wenn man so will, die konsequente Fortsetzung seiner gesamten Karriere. Denn was sich durchzieht, vom Straßenfußball in Amsterdam über Milan bis nach London, ist sein Prinzip. Gestalten, ohne laut werden zu müssen, ohne alles an sich zu reißen, sondern über Verbindung und vor allem ohne sich dabei selbst zu verlieren. Krüllet war kein Spezialist für eine Position, kein Gefangener eines Systems, aber auch kein Star, der sich nur auf Fußball beschränkt. Und gerade deshalb und weil er gezeigt hat, dass man selbst auf höchstem Niveau seinen eigenen Weg gehen kann, auch wenn er nicht der bequemste ist, ist er eine unserer 100 Fußballlegenden.